Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Sebastian Meineck.
Hallo Sebastian, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen der Data Broker Files. Klingt wie so ein Leak. Du bist Redakteur bei Netzpolitik.org. Du warst beteiligt an der Recherche und Veröffentlichung dieser Data Broker Files. Ist das ein Leak? Was genau sind das für Daten?
Naja, es ist eine Kostprobe. Ne? Ich habe die Daten bekommen, weil ich auf einem Datenmarktplatz danach gefragt habe. Es ist aber ähnlich krass wie ein Leak. Deshalb, ich kann verstehen, dass man so diesen Vibe hat, wenn man davon liest. Denn das sind Daten, um es mal einfach auszudrücken, die es eigentlich so nicht geben sollte. Erst recht nicht so, dass wir die einfach kriegen, wenn wir danach fragen.
Aber es gibt sie ja. Also warum gibt es die denn? Also fang mal ganz vorne an. Also es gibt Datenhändler, also Data Broker, Datenmarktplätze. Wer kauft da was genau bei wem und wo genau? Also wer verdient da Geld womit?
Es ist eigentlich ein Ökosystem wie ein Dschungel, aber ich würde einfach mal an einer einfachen Stelle anfangen, die wir uns alle vorstellen und die wir auch kennen. Ich weiß nicht, ob du gerade über dein Handy telefonierst oder ob du es in greifbarer Nähe hast.
Ja.
Das ist nämlich so der Mittelpunkt, wo alles anfängt. Wir haben diese Dinger und wir haben da Apps drauf. Und aus diesen Apps purzeln viele Daten aus sehr vielen Quellen. Und diese Daten sind recht wertvoll. Also da würden Firmen für Geld ausgeben und das tun sie auch. Und die sammeln die in riesigen Mengen.
Wenn du wertvoll sagst, was bedeutet wertvoll? Also was sind die Daten, die aus meinem Telefon rausfallen, wert?
Also wenn du jetzt als Einzelperson sagen würdest, ich stell dir mal auf eBay, wird da jetzt nicht so viel rauskommen, denn die werden in Multimilliarden-Paketen verkauft, wo also sehr, sehr viele Daten von sehr, sehr vielen HandynutzerInnen drin sind. Die Daten wandern über die App, machen einige Umwege in vielen Fällen und landen dann letztlich bei so Unternehmen wie dem, von dem wir Daten bekommen haben. Und die rühren das zusammen und bieten das als Abo an. Und bevor man so ein Abo abschließt, darf man sich eine Kostprobe geben lassen. Ja, ein bisschen wie an der Käsetheke im Kaufhaus, dass man dann so einen kleinen Würfel bekommt zum Probieren. Und genau so ein kleiner Würfel, das ist das, mit dem wir gearbeitet haben. Das sind die Datensätze, die wir gekriegt haben. Also wir haben kein Geld dafür ausgegeben. Wir haben nur gesagt, wie würde das denn aussehen, wenn wir ein Abo abschließen würden? Und bekamen dann diese Datensätze.
Wie viele Datensätze habt ihr bekommen?
Mehrere. Berichtet und ausführlich analysiert haben wir vor allem zwei große. Der erste bezieht sich auf Deutschland mit 3,6 Milliarden Einträgen. Und jeder Eintrag ist ein Standortdatum. Irgendwo in Deutschland, verknüpft mit einer eindeutigen Werbe-ID, kann man sich vorstellen wie ein Nummernschild. Also da steht jetzt nicht dabei, das ist das Handy von Holger, sondern das ist eine Zahlenfolge. Und man muss sich dann ein bisschen bemühen, um herauszufinden.
Moment, ja. Es gibt Datensätze, da steht drin, Seriennummer so und so war zu jenem Datum an jenem Ort und zwar so lange. Und das ist letztendlich eindeutig mir zugeordnet, nur nicht ganz so leicht auslesbar.
Das ist korrekt. Seriennummer ist es nicht ganz, denn die Seriennummer ist so eine Hardware-Nummer auf deinem Handy. Es ist die Werbe-ID, die das Betriebssystem vergibt. Aber es läuft aufs Gleiche raus. Ne? Also man sieht, das ist dieses eine Gerät. Und weil viele Menschen ein Handy schon eine Weile bei sich behalten und nicht ständig an irgendwen anders weitergeben, hängt dahinter ein Mensch. Und dann kann man sich über die Standortdaten so natürlich ein bisschen angucken, was weiß man denn über die Bewegungen des Gerätes, was lässt sich da ablesen und dadurch auch über das Leben des Menschen, der dieses Gerät mit sich rumträgt.
Warum wird das derart detailliert gesammelt? Also nur für Reklame?
Weil man es kann.
Okay.
Und offiziell zu Werbezwecken, das ist schon richtig. Also die ganze Infrastruktur, die gebaut wurde, das war nicht der Masterplan von einem Geheimdienst, der dachte, besser könnte es nicht laufen für uns, sondern das ist eine Infrastruktur für Werbezwecke, die primär gebaut wurde. Solche Daten, wenn es so läuft, wie es sozusagen auf der Verpackung steht, werden dann genutzt, um beispielsweise Zielgruppensegmente zu schustern. Das ist so wie Schubladen. Also beispielsweise natürlich ganz simple Leute, die in dieser einen Stadt wohnen. Das ist eine ziemlich simple Zielgruppe. Irgendwie, ich bin eine Kette in Berlin und möchte dann an Werbung an BerlinerInnen verteilen. Aber das kann doch noch feingliedriger werden. So irgendwie Leute, die in besonders reichen Vierteln wohnen. Das kann man ja auch über Standortdaten rausfinden. Also man kann über diese Segmente, über diese Schubladen auch Leuten eng auf die Pelle rücken. Und um sowas zu bauen, helfen solche Standortdaten. Ja.
Diese 3,6 Milliarden Datenpunkte alleine für Deutschland, wie viele Personen, also wie viele Individuen betrifft das?
Wir haben im Datensatz 11 Millionen verschiedene Werbe-IDs. Das ist also der Hinweis auf 11 Millionen verschiedene Geräte. Und jetzt sage ich was erstmal paradox klingt. Es sind wahrscheinlich viel weniger und es sind wahrscheinlich viel mehr.
Hä?
Also, man muss es erklären. Ja. Also, warum es wahrscheinlich weniger sind. Diese Datensätze sind nicht super ordentlich gepflegt. Wir haben es hier offensichtlich mit Händlern zu tun, die versehentlich einem Investigativjournalisten so einen Datensatz zum Download geben. Also das zeugt schon mal davon, das sind jetzt nicht die pfiffigsten. Und in dieser Branche geht es um Masse statt Klasse. Da wirbt man damit, ich habe aber 1 Milliarden, aber ich habe 10 Milliarden, ich habe 20 Milliarden und so weiter. Das heißt, es ist üblich, dass solche Datensätze, wie wir sagen, aufgebläht werden. Dann macht man mal einfach fröhlich Copy-Paste und hat plötzlich doppelt so viele Leute im Datensatz oder schnappt sich Daten von vor 2 Jahren, pappt da einen neuen Zeitstempel drauf und sagt, die sind neu. Das heißt, es gibt Hinweise, dass die Daten ein bisschen kleiner sind in Wahrheit. Gibt es auch Studien zu. Die Stratcom der NATO hat das mal untersucht und da kam raus, über den Daumen gepeilt, etwa die Hälfte ist legit und die andere nicht.
Okay, so. Aber wie viele hättet ihr bekommen, wenn ihr ein Abo abgeschlossen hättet?
Genau, das ist die Frage, denn das ist der Punkt, warum es eigentlich viel mehr sind. Ne? Wir sprechen ja nur von diesem Käsewürfel, den wir als Probe bekommen haben und dahinter stecken Echtzeitdaten, das ist zumindest das Versprechen des Abonnements, das haben wir nicht abgeschlossen. Da hieß es, Datenstrom aus der ganzen Welt in nahezu Echtzeit kostet, das war gerade Rabatt, als wir nachgeschaut haben, 14.000 US-Dollar als Monatsabo. Und das wiederum ist natürlich erstmal nur ein Datenhändler, der ja auch nicht so monopolmäßig Zugriff zu allen Datentöpfen hat. Also es ist sehr groß, aber ich kann dir nicht genau sagen, so im Trillionen-, Fastillionen-Bereich, wie groß.
Aber diese Datenhändler, was muss ich mir da für Firmen vorstellen? Beschaffen die Daten illegal oder ist das alles völlig legal und die verwalten den Bestand? Mit wem habe ich es da zu tun?
Das sind so Tech-Bro-Unternehmen von unserem Eindruck her. Die sitzen nicht nur im Ausland und in Inselstaaten, wie man es meinen könnte, sondern teilweise auch in der EU. Also das gibt's auch. Und die Daten gehen einen sehr langen Weg. Man kann sich das vorstellen wie so ein Murmelspiel. Dann hüpfen sie mal nach da und nach dort. Und das ist kein Zufall, sondern dieses Konstrukt hält das Ökosystem am Leben, sodass alle sagen können, ja, also ich bin ja hier nur diese eine Schnittstelle und ich muss mich darauf verlassen, was meine Partner sagen. Und wir machen natürlich alles nur DSGVO-konform, also konform mit europäischem Datenschutzrecht.
Ist das so?
Wir haben Anlass zu erheblichen Zweifeln. Je weiter man in diesem Ökosystem voranschreitet, desto ernster werden die Zweifel. Ich bin kein Jurist, habe aber jetzt ein bisschen was gelesen im Zuge der Recherche. Grundlegend braucht man eine Rechtsgrundlage, um personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und so ein personenbezogenes Datum ist auch die einzigartige Nummer von deinem Handy zum Beispiel. Und auf jeden Fall auch deine Standorte, gerade wenn du zu Hause bist oder mal beim Arzt oder so. Also alle möglichen Dinge, die was über einen Menschen verraten. Und um sowas zu verarbeiten, braucht man eine informierte Einwilligung und Zweckbindung. Das sind schon eigentlich drei Sachen. Das heißt, die Person muss genau wissen, was mit ihren Daten passiert. Und das kann jetzt nicht sein, übrigens alles Mögliche. Also das ist nicht mit genau Wissen gemeint. Es braucht eine Einwilligung, die wirksam ist. Wir kennen die Versuche von Apps, dass es heißt, ja übrigens zur Verwendung der App. Klicke doch bitte einmal auf Akzeptieren und dann können deine Daten bei uns und unseren 850 Werbepartnern landen. So sieht das aus. Und dann brauchst du eine Zweckbindung. Und in aller Regel ist es dann eben Werbezwecke, Marketing oder sowas. Aber nicht, wir verkaufen das offen auf einem Datenmarkt an alle, die danach fragen, und vielleicht sind auch Geheimdienste dabei. Also das ist dann nicht mehr etwas, was unter eine Zweckbindung fallen würde. Dann hätte man die Daten als eine offene Handelsware. Und spätestens dieser Punkt ist, das haben uns Fachleute gesagt, ziemlich illegal.
Jetzt sagtest du vorhin, offiziell würden diese Daten zu Werbezwecken gesammelt. Wofür werden sie denn inoffiziell gesammelt? Also wen interessieren diese Daten und was kann dieser jemand damit machen, wenn es ihm nicht darum geht, mir in Berlin-Tempelhof Werbung für Berlin-Tempelhof auszuspielen?
Man kann mit den Daten Massenüberwachungsprogramme basteln. Und das passiert auch. Es ist nicht nur eine theoretische Gefahr. Während unsere Recherchen liefen, kam dazu eine andere tolle Recherche, die dieses Bedrohungsszenario so anschaulich gemacht hat wie nie. Es war eine Recherche aus den USA. Die haben sich ein solches Tool genau anschauen können, weil es jemandem gelungen war, eine Demo-Version einzusehen. Also schon wieder dieses, schau dir es doch mal kostenlos an. Und in dieser Demo-Version, da wurde eine Bildschirmaufnahme geteilt mit dem US-Rechercheteam, in dem konnte man sehen, was so ein Tool kann. Und du kannst dir das vorstellen wie so eine Navigations-App, sagen wir mal Google Maps. Nur, dass du halt nicht eingibst, wo ist denn hier die nächstgelegene Pizzeria, sondern du sagst, zeig mir mal alle Geräte an, die beispielsweise in dieser einen Abtreibungsklinik waren oder in dieser einen Synagoge. Und dann kann man noch sagen, ah super, ich interessiere mich vor allem für diese paar Geräte und dann zeige ich mir doch mal nur zu diesen Geräten an, wo bewegen die sich noch und wo verraten die Häufungen von besonders vielen Standortdaten, das ist wahrscheinlich die Wohnung, das ist wahrscheinlich der Arbeitsplatz. Und auch das kann man sich dann in der schönen, schicken, nutzenden Oberfläche direkt anzeigen lassen.
Jetzt ist es ja nicht wirklich neu, dass Daten zu Werbezwecken gehandelt werden. Ist das, was ihr da jetzt veröffentlicht habt, neu oder ist das was ich eigentlich auch wissen könnte und sollte?
Die Dimension ist neu. Ich weiß, das ist die Standardantwort. Wenn man investigative JournalistInnen fragt, was neu ist an ihrer Entdeckung, ist es immer die Dimension. Aber es ist wirklich die Dimension. Wir haben natürlich auch mit Fachleuten gesprochen. Und der Tenor ist natürlich seit Jahren der gleiche. Auch die Warnungen, die immer schärfer werden, sind die gleichen. Aber was doch neu ist, ist beispielsweise, wie einfach es war, die Daten kostenlos zu bekommen. Ich habe auch keine Undercover-Methoden oder so angewendet, muss man dazu sagen. Ne? Ich habe angefragt als Sebastian von Netzpolitik. Wie viele Daten das waren, also gerade das Gratis-Sample mit den 3,6 Milliarden aus Deutschland. Also ist eine hohe Zahl, ne? Man kann sich vorstellen, eigentlich jeder Winkel von dem Land war gefüllt mit Standortdaten. Wir sind da probeweise überall mal reingezoomt, irgendein kleines Dorf sonst wo, da waren überall diese kleinen Punkte zu sehen. So, das ist das gehört zur neuen Dimension und auch wie genau diese Daten sein können. Denn wir hatten es bei sehr vielen Fällen mit Daten zu tun, die sind so genau, dass es aussieht wie GPS. Also wenige Meter genau. So, dass man sehen kann, nicht nur bist du zu Hause, sondern in welcher Ecke von deinem Zimmer bist du gerade zu Hause.
Welche Telefone davon betroffen sind? Das heißt ja immer, Apple ist so datenschutzfreundlich und sowas. Macht das einen Unterschied, welches Betriebssystem ich benutze?
In der B-Note bestimmt. Wir haben mehr Android-Geräte gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest in einem Datensatz, da weiß ich sicher. Aber es waren auch iOS-Geräte dabei. Und es ist halt so eine Unschärfe drin, ne? Diese Kostproben geben uns einmalige Einblicke, aber das ist ja keine repräsentative Stichprobe. Ne? Das ist das, was uns ein US-Datenhändler, der ziemlich unvorsichtig war, sozusagen hinterhergeworfen hat. Und ja, keine Ahnung, was daran sehr typisch ist oder nicht.
Wie macht mein Telefon das?
Im Hintergrund, ohne dass du es merkst, mit seinen vielen Sensoren. Es ist leider. Es wäre so schön, wenn es so einen Button gäbe, den man ausschalten kann.
Genau.
Ja. Man kann auf jeden Fall Sachen ausschalten und damit das Risiko erheblich eindämmen. Das haben wir auch in einem sehr ausführlichen Schritt-für-Schritt-Artikel bei uns auf der Seite. Für alle, die die Kurzfassung wollen, man sollte drei Sachen machen. Zuerst dieses Nummernschild abschalten, die Werbe-ID. Das geht in Systemeinstellungen. Kann man googeln. Dann Apps den Standortzugriff entziehen. Es geht auch in den Systemeinstellungen. Dann entzieht man den Apps den Zugriff auf so einen genauen Standort. Aller weiß, in welcher Ecke deines Zimmers du gerade bist. Ungefähre Ortung ist weiterhin möglich über die IP-Adresse. Das kann man nicht in den Systemeinstellungen unterbinden. Da muss man ein bisschen andere Tricks anwenden. Das erklären wir dann im Artikel. Ich traue es jedem zu, ist aber eher Nerdniveau. So. Also, und das Dritte, einfach Apps runterschmeißen, die unseriös sind.
Welche sind das? Also welche Apps habt ihr gefunden, die da Mist bauen?
Potenziell bedenklich. Ich weiß, da werden jetzt alle aufschreien und sagen, na toll, potenziell bedenklich sind alle Apps.
Oh, na toll.
Aber man kann schon ein bisschen Unterscheidungen treffen. Ne? Also es gibt Red Flags, wo man nicht lange grübeln muss. Ne? Also wenn beispielsweise eine Taschenlampen-App sagt, ich hätte gern Zugriff auf deinen Standort und auch noch aufs Telefonbuch und auf die SMS, dann ist wirklich Alarm rot. Dann jede werbefinanzierte App hat das Einfallstor, das über die Auktionen für Werbeplätze, die immer stattfinden, wenn eine Werbung ausgespielt wird, über die können auch Daten abfließen. Und das passiert auf einem so unkontrollierten Niveau, dass man sich da kaum gegen wehren kann. Das heißt, sobald man auf seinem Handy in der App so einen Werbebanner sieht oder so einen Werbeclip und wie die alle aussehen, dann ist sozusagen schon ja, das Risiko für einen Datenabfluss da. Ja. Tendenziell sicherer sind diese Apps, die quelloffen sind, die Sicherheitsaudits hatten, die sagen, dass sie keine Daten erheben und so weiter.
Jetzt habt ihr ein paar Apps identifizieren können, die auch in Deutschland beliebt sind. Wetter Online war dabei, Update oder Focus war auch mit dabei. Habt ihr die konfrontiert damit?
Ja.
Wie haben die reagiert?
Einige haben gar nichts geschrieben. Manche haben reagiert. Man muss auf jeden Fall zwischen zwei Gruppen aufteilen und das passiert ganz schnell, dass man die in einen Topf wirft. Das ist dir gerade auch passiert. Deshalb spreche ich das kurz an. Man kann grob in zwei Gruppen einteilen. Die Apps, bei denen wir im Datensatz genaue Standortdaten gefunden haben, und da muss man wirklich reingucken und sich die Punkte auf der Karte anschauen und händisch das wirklich anfassen. Die sind besonders bedenklich, weil sie eventuell erlauben, dass man ein Bewegungsprofil sieht, wo eine Person wohnt. Und dann die andere Gruppe. Das sind die Apps, bei denen die Standortdaten sehr grob waren, offenbar abgeleitet von der IP-Adresse. Das kann sehr ungenau sein, von wenige Kilometer bis hin zu, naja, das Land stimmt, also es war Deutschland, aber die Stadt ist völlig falsch. Das ist einfach nochmal eine andere Liga. So, und Update beispielsweise gehörte zu denen mit den ungenauen Standorten, Standortdaten im Datensatz. Focus Online zum Beispiel, aber auch Wetter Online oder Kleinanzeigen, früher eBay-Kleinanzeigen. Bei denen fanden wir, ja, genauere Daten, wenn ich jetzt einmal kurz nachschaue, genau, zu denen, die geantwortet haben, gehörte Focus Online und die haben sehr offen geschrieben, besorgt nehmen wir diesen weltweiten Datenmissbrauch zur Kenntnis und hoffen sehr, dass eine Aufklärung erfolgt, an welcher Stelle die rechtswidrige Weitergabe von Daten stattgefunden hat.
Hat denn nicht schon stattgefunden, als die Daten weitergegeben haben?
Das ist eine sehr gute Frage, denn das zielt genau auf die Undurchsichtigkeit von diesen Datenabflüssen. Das war für uns auch eine Knacknuss, bis ich es mal verstanden hatte. Man möchte so Hände ringen und sagen, ja, wer war das denn jetzt? Bei wem kann man mit dem Finger drauf zeigen? Also, eine gewisse Mitverantwortlichkeit haben alle Mitwirkenden, alle, die das System gebaut haben, Leute, die Apps entwickeln und Softwarepakete dafür, Google und Apple, so. Aber wo findet nun der Datenabfluss statt? Wie immer bei Technologie, es gibt so viele Möglichkeiten, aber es gibt ein sehr typisches Szenario. Und das kann man sich so vorstellen. Du öffnest deine App. Die App fängt an, sich zu freuen. Hier ist jemand, der kann Werbung sehen. Wir bieten einen Werbeplatz. Holger aus Berlin hat jetzt Focus Online geöffnet. Wer möchte auf seinen Werbeplatz bieten? Und diese Info landet über verschiedene Plattformen bei App-Marktplätzen. Man kann sich das vorstellen wie ein sehr großer, von mir aus, Fischmarkt, wo eben ein Marktschreier laut ruft, so, diese Plätze gibt es, und dann geben verschiedene Unternehmen ihre Gebote ab. Das macht dann natürlich nicht unbedingt der Turnschuhhersteller oder die Bäckerei selbst, sondern Unternehmen, die beauftragt haben, aber die sagen dann zum Beispiel, ich biete 10 Cent, ich biete 20 Cent. Übrigens dann nicht für eine einzelne Person, sondern immer für große Pakete. Das sind dann eher Mikrocent-Beträge, aber nur der Anschaulichkeit halber. So, und wer am meisten bietet, bekommt die Werbung ausgespielt. Das ist die Werbung, die du dann siehst. Aber die Daten, also die Werbe-ID deines Handys, ne, das Nummernschild, deine IP-Adresse, gegebenenfalls andere Informationen, die sind bei allen gelandet, die auf diesem Fischmarkt überhaupt die Ohren offen hatten und mitbieten durften. Und das sind hunderte bis tausende Unternehmen in allen möglichen Ländern. Und es reicht, wenn nur eines von denen die Tasche aufhält und sagt, hey, danke, das ist der Rohstoff, mit dem wir später Data Broker versorgen.
Ihr konntet auch Personen identifizieren. Habt ihr mit denen reden können auch?
Ja, einige. Dabei hat uns vor allem der erste Datensatz geholfen, bei dem die Standortdaten deutlich genauer waren. Das Tolle ist natürlich, man kann diese Datensätze übereinander legen und miteinander verschneiden. Das heißt, die einzigartigen Geräte-IDs aus dem einen Datensatz, die finden wir im anderen Datensatz wieder. Das heißt, wir können beim einen Datensatz gucken, ah super, die Person nutzt offenbar Wetter online, alles klar. Und dann gucken wir im anderen Datensatz nach, wo die sich genau bewegt hat. Und das übrigens, angemerkt, nur mit den zwei Käsewürfeln, über die wir bisher gesprochen haben. Mit einem Echtzeit-Abo, da können wir noch viel mehr machen. So, also wir haben verschiedene Personen identifiziert und angesprochen und natürlich erstmal gefragt, ja, stimmt das? Haben Sie diese App? Wohnen Sie wirklich dort? Waren Sie da und dort? Und wir hatten viele Treffer. Manche Daten sind falsch, also manche haben gesagt, nee, sorry, das bin ich nicht. Klar, das gibt's auch, haben wir ja schon angesprochen. Aber einige haben gesagt, hoppala, das bin ich wirklich. Und das waren teilweise auch Leute, das war da unsere erste Recherche, die in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Menschen, die für Bundesbehörden arbeiten oder auch für Geheimdienste. Und ab dann kommt nochmal eine ganz neue Dimension in dieses Thema rein.
Hat das dann, also ich meine, wenn ich im Sicherheitsbereich arbeiten würde und da käme jetzt Sebastian Meineck bei mir vorbei und würde sagen, hier guck mal, ich weiß, wo du gestern gewesen bist und auch das komplette letzte Jahr, würde ich das so schnell wie möglich eskalieren in die Sicherheitsbereiche? Dann gibt es da irgendwelche Reaktionen aus Politik und Geheimdienste oder wer auch immer da zuständig sein mag. Und Gesetzesänderungen, Massendemos.
Reaktionen gab es schon einige, auch aus verschiedenen Ecken. Also auch über Parteigrenzen hinweg, beispielsweise der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, Grüne, Bundestagsabgeordneter. Und auch sein Stellvertreter von der CDU, Roderich Kiesewetter, beide haben sinngemäß gesagt, das ist eine Gefahr, das ist eine Bedrohung, da muss man was machen. Schärfer kamen Stimmen aus dem Verbraucherschutzministerium des Bundes oder Verbraucherzentrale Bundesverband, die gleichermaßen sinngemäß sagten, das muss verboten werden, also Tracking und Profilbildung zu Werbezwecken. Noch einfacher gesagt, der Datenhahn müsste abgedreht werden. Auch aus dem Europaparlament gab es solche Stimmen. Da hieß es ganz klar, unter anderem von Alexandra Gese, Abgeordnete, sie erwarten einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Also da ist schon einiges an Bewegung zu hören. Ach, nach Geheimdiensten hast du noch gefragt. Da habe ich auch noch was. Die Präsidentin vom MAD, Militärischer Abschirmdienst, die hat sich dann auch geäußert. Das ging aber ein bisschen in eine andere Richtung. Sie meinte sinngemäß, da muss man die SoldatInnen sensibilisieren. Also so Richtung Umwälzung oder so, da war nichts zu hören von ihr.
Ich hatte ja eben gefragt, ist das neu? Und du sagst, die Dimension ist neu. Wenn ich mich so zurückerinnere, reden wir seit mindestens 20, wenn nicht 30 Jahren genau darüber, datensparsam im Netz unterwegs zu sein, zu gucken, dass wir möglichst verhindern sollten, dass die Daten sammeln. Wir versuchen, Gesetze zu machen. Du hast eben die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Warum passiert das nicht?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Klar gibt es da starke Lobbyinteressen dahinter. Es war schon mal eine stärkere Eindämmung auf dem Tisch mit der E-Privacy-Verordnung. Das war vor meiner aktiven Zeit als netzpolitischer Journalist. Da war ich noch thematisch woanders unterwegs. Aber aus der Berichterstattung habe ich entnommen, da wurde eben auch knallhart mitlobbyiert. Auch die DSGVO mit ihren hehren Zielen ist halt in der Umsetzung oft zahnlos. Also auch die Aufsichtsbehörden haben uns auch klar eben erzählt, wie das so funktionieren müsste mit der informierten Einwilligung und der Zweckbindung. Also sozusagen in der Theorie klingt das schon alles super. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, ne, dann gehen Aufsichtsbehörden in der Regel App für App vor, knöpfen sich dann eben eine App vor. Da wird dann oft auch dagegen geklagt, also es zieht sich über viele Jahre. Aber das grundlegende System ist ja das Problem. Also selbst wenn man quasi gewinnt in diesem Feld der Rechtsdurchsetzung über Aufsichtsbehörden, dann hat man vielleicht ja eine Firma, der was untersagt wurde und die ein Bußgeld bezahlt hätte. Ändert aber nichts an den 10.000 anderen Firmen, die auch weitermachen.
Naja gut, aber dann gehe ich halt aufs Betriebssystem und sage so, Apple, du darfst keine Daten mehr abfließen lassen. Google, du darfst keine Daten mehr abfließen lassen.
Das geht schon in eine bessere Richtung und darauf ist auch zu hoffen, ne? Also das geht ja in die Richtung von, hey, wir müssen Tracking und Profilbildung zu Werbezwecken verbieten. Und zumindest ein Gelegenheitsfenster, sag ich mal, könnte sich öffnen dieses Jahr. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass es einen Digital Fairness Act geben soll. So ein bisschen so ein Sammelgesetz, das verschiedene Ungemache für VerbraucherInnen im Internet aufräumen soll. Da liegt noch kein Entwurf vor, aber es wurde schon fleißig sondiert und Ideen gesammelt. Und da ging es auch um Tracking und um so manipulative Designs. Also so ein Fenster, das dann akzeptieren ganz groß und bunt darstellt und ablehnen muss man mit der Lupe suchen, sowas. Aber so ein richtiges Verbot, was unserer Meinung nach durch diese Recherche sehr, sehr nötig wäre, das war bisher nicht auf dem Tisch. Aber das wäre die Gelegenheit, das anzupacken.
Also abgesehen von Leuten, die Werbung irgendwie gut finden, die finden dann so personalisierte Werbung vermutlich auch gut. Aber so ganz grundsätzlich will das doch eigentlich niemand haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Staat, die Staaten, die EU mich davor am Ende sowieso wieder nicht ausreichend schützen wird. Wie komme ich da raus als User?
Also erst einmal möchte ich nicht so in diese pessimistische Erzählung einstimmen, dass die eh nichts machen. Das fände ich irgendwie zu traurig. Also vielleicht, wenn wir in 5 bis 10 Jahren reden, bin ich da desillusionierter. Aber das weiß ich nicht. Aber irgendwie, also so funktioniert das doch nicht, ne? Also wir haben hier die Möglichkeit, wirklich, ne, wir haben was aufgedeckt, sehr viele Stellen aus Politik, aus Verbraucherschutz, aus Aufsichtsbehörden, aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft teilen den Eindruck, dass da was im Argen ist. Ich würde da jetzt nicht von vornherein sagen, ja, wir geben das gleich auf. Also das glaube ich einfach nicht. Es muss auch Möglichkeiten geben, dass man als Gesellschaft sagt, wir haben da was ausprobiert, wir sind damit ziemlich gegen die Wand gefahren und wir müssen das jetzt ändern. So, also den Kampf würde ich überhaupt nicht aufgeben. Gerade wenn wir nun sehen, dass eine neue Dimension hinzukommt, die ich so deutlich, wenn ich im Archiv lese, noch nicht gesehen habe, als das vor Jahren auf dem Tisch war. Also vor Jahren war noch sehr die Diskussion, was auch seine völlige Berechtigung hat, personalisierte Werbung, das kann Menschen wirklich manipulieren, das kann ausnutzen, dass sie Schwächen haben, das kann sie da treffen, wo sie kaum Widerstände haben, nicht nur mit irgendwie kauf dir dieses Shampoo, sondern vielleicht auch mit eher schädlichen Sachen wie Glücksspiel oder mit Desinformation, also das ist so ein Thema für sich. So, das wurde damals schon viel diskutiert, ist weiterhin aktuell und nun sehen wir, dass da nochmal eine neue Dimension sehr drastisch hinzukommt, nämlich eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Also ich finde ja, man braucht jetzt, um VerbraucherInnen zu schützen, nicht auch noch unbedingt nationale Sicherheit als zusätzliches Argument. Also das sollte nicht der Anspruch sein, aber es ist nun mal auf dem Tisch. Wir sehen unter anderem, wie sich Menschen auf geschützten Geländen, Militärstützpunkten, wo man nicht einfach so reinspazieren kann. Wir können sehen, wo die sich bewegen mit unseren Daten. Das finden manche Geheimdienste sicher richtig toll, sich sowas anzuschauen. All das entsteht durch das Werbeökosystem. So, also es ist einfach, finde ich, ein neues Momentum, eine neue Drastik in diesem Thema drin.
Okay, aber abgesehen von diesen 3 Tipps, die du eben gegeben hast, habe ich überhaupt irgendeine Chance, dem selbst zu entgehen? Also, dass ich selbst Maßnahmen ergreife, um diesen Datenabfluss irgendwie zu verhindern?
Ja, du kannst noch was machen. Ich habe das vorhin kurz angesprochen, als das ist schon ein bisschen Nerd-Niveau, aber ich würde es trotzdem jedem zutrauen. Ist halt vielleicht ein bisschen fuddelig, je nachdem, wie viel man schon so mit seinen Geräten gemacht hat. Es sind Tracking- und Werbeblocker, die man einsetzen kann. Ich habe ja auch viele Jahre für werbefinanzierte journalistische Medien gearbeitet und war deshalb immer auch zurückhaltend, Werbeblocker zu empfehlen, weil ich dachte, ja, sorry, das ist die Quelle für mein Gehalt und das meiner geschätzten KollegInnen. Und deshalb finde ich das immer noch irgendwie traurig und schwierig. Nun sehen wir aber, wir haben es hier nicht nur mit einem Geschäft für Werbezwecke zu tun, sondern mit einem Geschäft für Massenüberwachung. Und ab dann kommt was hinzu, was ich als ja, Eigenschutz bezeichnen würde. Da ist sicher das Bedrohungsmodell für jeden ein bisschen anders. Also wer gerade das Privileg hat, nicht verfolgt zu werden, weil man irgendwie ja, politisch verfolgt ist oder zu irgendeiner marginalisierten Minderheit gehört, gut für einen. Aber vielleicht ist das bei manchen Menschen der Fall oder das könnte in ein paar Jahren der Fall sein oder man will einfach so sich schützen. Und ich finde, unsere Recherche gibt eine neue Grundlage, um zu argumentieren, ich blocke hier nicht, weil mich Werbung nervt, sondern ich blocke hier, weil ich nicht getrackt werden möchte.
Sebastian Meineck, vielen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.